Chefsachen, der Wirtschaftspodcast der Grafschafter Nachrichten und der Wirtschaftsvereinigung. Mit Rolf Masseling und Gästen aus der Region.
Aufbauen, expandieren, Erfolg haben und dann? Wann ist der Zeitpunkt, um wieder loszulassen? Darüber spreche ich heute mit Henning Schulte-Berndt und Tim van der Kamp von der Firma Rönne Technik aus Schüttorf. Und damit herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Chefsachen, dem Wirtschaftspodcast. Herzlich willkommen, die beiden Herren.
Ja,
Rönne Technik ist ein sehr bekannter alter Name, ein Traditionsname, ein Traditionsunternehmen. Aber heute verbirgt sich dahinter was ganz anderes, als man früher gewohnt war. Herr Schulte-Berndt, Sie haben das Unternehmen 2001 übernommen. Und da war das so ein Elektrogeschäft und ein Handwerksbetrieb, der so Elektroinstallationen im Einfamilienhaus oder sowas gemacht hat, eine Steckdose mal repariert hat. Oder wie war das damals?
Ja, das war eigentlich ein klassischer, wie man es so vom Lande her kennt, Elektroinstallationsbetrieb. Im Laden hingen noch Leuchten, es standen noch Waschmaschinen und es war so die ganze Bandbreite, was man so für den Elektrobedarf halt braucht.
Also war so eine Kombination aus Handwerk und Einzelhandel?
Ja, genau. Und wie das so früher klassisch war, damals der Herr Rönne war dann so in dem fachlichen Teil unterwegs, die Frau Rönne hat den Laden gemacht und den Verkauf und so war das früher mal da organisiert.
Und Sie haben das Unternehmen dann gekauft?
Ja, ich habe das Unternehmen in 2001 gekauft und sind dann zum 01.01.2001 dann gestartet.
Wie sind Sie auf die Idee gekommen? Also, kannten Sie das Unternehmen schon?
Ja, also ich habe früher mal meine Ausbildung in dem Unternehmen gemacht. Ich habe dort meinen Elektroinstallateur gemacht und bin dann nach der Gesellenprüfung noch 1-2 Jahre im Unternehmen gewesen und bin dann aber nachher in anderen Unternehmungen tätig gewesen, habe dann meine Meisterausbildung dann und während des Berufes parallel gemacht und hatte aber immer einen regen Kontakt mit dem Herrn Rönne nach wie vor. Und so hat es sich dann irgendwann mal ergeben, dass ich von dem Herrn Rönne einen Anruf bekommen habe, ob ich mir vielleicht vorstellen könnte, das Unternehmen Rönne weiterzuführen.
Also die klassische Frage von Unternehmensnachfolge damals. Ja. Der Herr Rönne, den Sie erwähnen, das war schon der dritte Herr Rönne, ne?
Ne, der zweite.
Der zweite,
ja.
Ah,
also okay. Der Johann Rönne hat es damals nach dem Krieg in 1949 angefangen, das Unternehmen. Dann an seinen Sohn Hans Rönne übergeben in zweiter Generation.
Ja. Und von dem haben Sie es übernommen?
Von ihm habe ich es dann übernommen.
Da war es, haben Sie ja gerade schon gesagt, ein kleiner Betrieb. Wie viele Mitarbeiter hatten Sie damals?
Ja, mit Auszubildenden waren wir damals 8 Mitarbeiter im Unternehmen.
Da darf man ja noch Mitarbeiter sagen. Frauen gab es da noch nicht im Betrieb, ne?
Die Frau Rönne war ja damals noch mit im Betrieb und ihre Tochter war damals noch halbtags beschäftigt im Unternehmen. Ja.
So, und heute ist Rönne Technik ja was ganz anderes. Also, Herr van der Kamp, sagen Sie mal, was ist denn Rönne Technik heute eigentlich? Das ist ja eigentlich ein ganz, ich habe mir mal so ein Schaubild angeguckt, das ist ein ganz kurioses Ding. Sie haben 6 Geschäftsführer.
Ja, korrekt.
Sie sind Number 6.
Genau, I'm Number 6. Also grundsätzlich ist Rönne, wie gesagt, von der Pike auf ein Elektroinstallationsunternehmen. Wie man es halt kennt, vor allem im gewerblichen Bereich tätig, weniger im privaten Bereich. Angegliedert ist die Sicherheitstechnik, Einbruchmelde, Brandmelde, Videoüberwachung, Datennetzwerktechnik. Und um sich halt weiter zu spezialisieren und den Markt da weiter auszubauen, hat man eine GmbH oder ein Gewerk outgesourced in eine GmbH, das ist die Kälte-, Klima-, Lüftungs- Abteilung, heißt sich oder schimpft sich zukünftig Rönne Technik KKL GmbH und die zweite Tochterfirma beschäftigt sich mit dem Bereich erneuerbare Energien und das ist die Rönne Technik NEK GmbH und steht für nachhaltige Energiekonzepte.
Ja, Herr van der Kamp, das ist ja nun, sagen wir mal, ein Unternehmensumbau, also mehr Umbau geht ja fast gar nicht. Mit dem ursprünglichen hat das ja nicht mehr viel zu tun. Herr van der Kamp hat schon gerade gesagt, also der private Bereich spielt für Ihr Unternehmen eigentlich kaum noch eine Rolle. Sie sind auf Gewerbekunden spezialisiert und eben nicht nur, um da irgendwo eine Elektroinstallation zu machen, sondern Sie machen da ganz andere Sachen. Wie ist das denn zustande gekommen? Also das ist ja auch nicht über Nacht entstanden. Sie haben es ja immer weiterentwickelt, ne?
Ja, ist in der Tat so. Ja, also gestartet bin ich ja damals in 2001 mit der klassischen, wenn man das so sagen darf, Elektroinstallation. Aber in meiner Zeit davor hatte ich halt auch zu ja, ich soll mal sagen, anderen Gewerken auch meine Berührungspunkte. Somit ja, habe ich auch eine große Zeit ja in der Landwirtschaft auch noch, sag ich mal, gearbeitet. Wir hatten eine Melk- und Kühltechnikabteilung.
Das ist ja nur wieder ein ganz neuer Aspekt, genau, Landwirtschaft.
Aber über diese Schiene ist im Prinzip die Kälte-Klima-Lüftungstechnik entstanden, weil wir über die Milchkühlanlagen ja die Kältetechnik schon angefangen haben.
Okay.
Und ja, das hat sich dann so entwickelt im Prinzip, dass die Kälte-Klima-Lüftung daraus entstanden ist. Aber
ja. Ja, kühlen Sie denn heute auch noch Milch oder?
Weniger. Ja. Wenn es im Einzelfalle bei einem Kunden so ist, dass wir Milch kalt machen müssen, kühlen wir auch Milch, aber nicht mehr in der Breite, wie wir es vorher
schon mal gemacht haben. Also wenn ich mir heute vorstelle, Hausklimatisierung oder Unternehmen eine Werkhalle zu klimatisieren, das ist ja was ganz anderes als Milch zu kühlen.
Ja, aber wir sind ja nicht nur im Klimatisierungsbereich unterwegs, sondern auch im Gewerbekühlbereich. Und ja, ob es dann der klassische Bäcker, Metzger, wie auch immer ist. Und da kühlen wir auch ja Lebensmittel halt. Und dann kann auch durchaus sein, dass wir nochmal Milch auch kühlen an der Stelle.
Aber haben Sie sich dafür dann Spezialisten eingekauft oder können Sie das alles selber? Sind Sie so ein Multitalent?
Nee, also ich habe mir während meiner Berufszeit, ja, habe ich mich in der Thematik parallel zu meinem Elektro Geschehen da eingearbeitet, war auch dann ja ausbildungstechnisch unterwegs, habe auch da meine Prüfungen gemacht und hatte auch dann parallel, weil Sie können sich als Elektromeister mit bestimmten Nachweisen, dass Sie halt eine Qualifikation nachweisen können, können Sie sich halt auch in die Handwerksrolle der Kältetechnik eintragen lassen. Das habe ich dann auch gemacht. Und ja, somit hatten wir halt den Start für die Kältetechnik erstmal ja auf die Beine gestellt und ja, so ging es dann halt los.
Ja, und dann ging es auch weiter über die Kältetechnik weit hinaus inzwischen.
Ja, der Urgedanke des Ganzen war eigentlich, ja, weil wir uns ja so ein bisschen von dem Privaten so ein bisschen, ja, ich will nicht jetzt nicht sagen klassisch abgewandt haben, aber unser Interesse lag mehr im, also unser Fokus lag mehr im gewerblichen Bereich. Und ein großes Thema haben wir halt in dem gewerblichen Bereich oder in dem Baubereich immer in den Schnittstellen der Gewerke. Und das war eigentlich gedanklich für mich ein Ansatz, wo ich gesagt habe, da müssen wir ran. Weil das, da werden Sachen vergessen, das wird immer schlecht kommuniziert und da war der Urgedanke, dass wir als Unternehmen, als Rönne Technik, diese Hauptgewerke, die sie in dem Bereich dann haben, ja, in einem Hause haben und dann diese Schnittstellen minimieren können.
Können Sie mal ein konkretes Beispiel sagen? Schnittstelle?
Ja, Schnittstelle. Also die haben die klassische Elektroinstallation, sie haben Klima und irgendwie müssen sie das Ganze ja, ja stromtechnisch versorgen. Sie müssen es regeln, sie müssen es steuern. Und alles, was in dem Bereich geht, sind sie wieder in der Elektrotechnik. Ja, und ja, dann werden aber meistens so diese Regelungen, diese Steuerungen und die Verkabelung dann in den anderen Gewerken da auch ausgeschrieben. Und dann kommt es am Ende des Tages wieder durch einen Auftrag rückwärts dann irgendwann wieder beim Elektriker an. Aber dann sind meistens schon so viele Leute dazwischen, dass so viel Informationsfluss dazwischen flöten geht und dass man Synergien der Gewerke nicht mehr bündeln kann. Ja, da geht halt viel verloren. So, und weil jeder eigentlich dann immer nur so fokussiert ist auf sein Gewerk und diese wichtigen Schnittstellen an der Stelle werden oftmals ein bisschen vernachlässigt an der Stelle.
Ja, dann sind wir also schnell bei Datentechnik.
Die kommt auch dazu, ja.
Und jetzt, das hat der Van der Kamp ja auch eben schon erwähnt, neue Energien. Herr Van der Kamp, Sie sind ja Kaufmann. Sie müssen sozusagen den ganzen Laden rechnerisch zusammenhalten. Kann man da überhaupt den Überblick behalten bei diesen vielen Aufgabenbereichen?
Ja, tatsächlich ist das kaufmännisch unabhängig von den Gewerken eigentlich gar nicht so ganz schwer, weil wir haben Controlling in den ganzen Bereichen und ob es dann um eine Photovoltaikanlage, Batteriespeicher, um eine Klimatisierung oder Elektroinstallation geht, ist am Ende völlig egal, weil es gibt immer eine Kalkulation dahinter und die kann man in allen Gewerken eigentlich gleich kontrollen.
Naja, die Kalkulation muss ja auch irgendjemand erstmal gemacht haben. Und wenn ich mir das vorstelle, also das war ja gerade sehr schön plastisch geschildert von Herrn Schulte-Bernd, die Schnittstellenproblematik, dann kommt es wieder zurück und dann macht der eine einen Auftrag und der andere muss dann wieder, da muss ja einer schon ziemlich sauber rechnen, damit die hinterher auch wirklich die entscheidenden Kosten nicht doppelt drauf habe, aber auch nicht vergesse. Nicht?
Ja, absolut. Hm? Absolut. Also es gibt eine Kalkulationsabteilung, wo das vorbereitet wird von der Geschäftsführung, gerade unsere beiden Kollegen Ingo Hensel, Henning Leindecker oder in den Gewerken Christian Brau und Elena Held. Schauen drüber, ob das wirklich so richtig kalkuliert ist.
Jetzt haben Sie schon ein paar ganz spannende Informationen verraten. Sie haben Namen genannt, das sind alles Geschäftsführer.
Ja, korrekt.
So, das ist ja eine weitere Besonderheit. Jetzt muss ich den Herrn Schulte-Bern wieder angucken. Sie haben sich für dieses Geschäftsmodell entschieden, wo ein Unternehmen, ja, das ist kein kleines Unternehmen, aber ist auch kein Riesenunternehmen, aber Sie leisten sich 6 Geschäftsführer.
Ja, ob man jetzt unbedingt sagen muss, leisten, würde ich glaube ich sagen, ist der verkehrte Ausdruck.
Ja, ich kenne größere Unternehmen, die haben nur einen Geschäftsführer.
Ja, das ist so, in der Tat. Ja, also die Idee dahinter ist ja, wir haben es ja letztendlich in die Unternehmungen aufgeteilt. Die Rönne Technik als solches ist im Prinzip die Mutter des Ganzen, wenn man das so sagen darf.
Also eine Holding, oder?
Ja, genau. Mhm. Und die Rönne Technik KKL und die Rönne Technik NEK sind unter der Rönne Technik angegliedert.
Als so. Eigenständig operierende Töchter.
Genau. So. Und ich habe mich eigentlich schon sehr frühzeitig, da kommen wir vielleicht auch gerade zum nächsten Thema, auch mit Unternehmensweiterführung und für die Zukunft, dass man das Unternehmen, sag ich mal, auch dem Markt gerecht aufstellt, sehr viel Gedanken gemacht und auseinandergesetzt. Und diesbezüglich, da habe ich auch dann irgendwann festgestellt, wie soll ich es erklären? Also ich bin ja so in meinem Werdegang alle Stationen durchgelaufen. Also ich bin irgendwann mit 8 Leuten angefangen. Wir beschäftigen heute circa 125 Leute im Unternehmen. Und sie müssen ja immer so eine bestimmte Größe erreichen, damit sie wieder den nächsten Schritt tun können. So, und dazu ist das Unternehmen ja letztendlich, es ist gewachsen und dazu sind dann, letztendlich die Leute, die wir brauchten, dazugekommen. Und so hat sich das entwickelt, dass irgendwann der Ingo Hensel bei uns als Elektromeister dann angefangen ist, diese Funktion im Unternehmen ausgeführt hat. Und das hat sehr gut funktioniert. Und er dann auch so langsam in die Geschäftsführung erst mit reingewachsen ist. Dann in der Zeit kam der Henning Leindecker dazu. Ja, eigentlich in gleicher Funktion, hat eigentlich gleichen Werdegang, hat große Projekte dann eigenständig abgearbeitet, auch gerade mit den Themen, die Sie ja jetzt gerade angesprochen haben, mit Angebotserstellung, mit Nachkalkulation, mit Projektüberwachung, mit Controlling und all diesen Dingen. So, und dann waren wir irgendwann an einer Betriebsgröße, wo ich gesagt habe, das Unternehmen muss auch weitergehen, wenn der Henrik Schulte-Bern vielleicht mal nicht mehr da ist, weil es kann ja auch mal was passieren, Unfall, Krankheit, weiß man nie. Und ich finde, wir als Unternehmen und ich auch als Chef, wenn ich das so sagen darf, man hat ja auch viel Verantwortung der Mitarbeiter gegenüber und will denen ja auch einen sicheren Arbeitsplatz letztendlich zur Verfügung stellen. Und deshalb war dann der Gedanke da, weil die anderen beiden Kollegen auch das Interesse hatten, auch sie wollten auch mehr und das passte halt ganz gut. Und so kam dann der Gedanke, dass man erste Gespräche geführt hat, könnt ihr euch vorstellen, mit in die Unternehmensleitung wirklich mit einzusteigen, euch Anteile zu kaufen. Und so kam dann ein Jahr zurück und dann haben wir uns überlegt, wie wir das finanziell hinkriegen. Und dann wurden der Ingo Hensel und Henning Leindecker als erste beide mit in die GmbH, also mit eingebunden als Gesellschafter, Geschäftsführer
im Prinzip. Ja, also Teilhaber sind die eigentlich.
Ja, genau.
So, dann darf man ja vielleicht verraten, Sie sind 60 Jahre alt jetzt Sie denken so also schon sehr weit nach vorne, um zu sagen, irgendwann muss ich das Unternehmen, was ich als klassische Betriebsübernahme mal erworben habe, muss ich irgendwann auch weitergeben und dann gibt's wieder eine klassische Betriebsübernahme.
Ja, richtig.
Aber bevor wir dazu kommen, vielleicht noch so 2, 3 Aspekte, die mir noch eben so aufgefallen sind. Sie haben ja gesagt, 120, 125 Menschen beschäftigen Sie, da sind auch eine Menge Auszubildende dabei in verschiedenen Ausbildungsberufen. Ja. Und Sie machen ja mit den Leuten auch eine besondere Betriebsvereinbarung. Bei Ihnen wird 4 Tage in der Woche gearbeitet.
Ich sag mal, jein.
Er zögert schon. meine Damen und Herren, Sie sehen das jetzt nicht. Der freut sich und der von der kommt, der zieht eine krause Stirn. sagen Sie mal was, Herr von der Kamp.
Das stimmt. Grundsätzlich, jein ist erstmal korrekt. Also wir haben seit 2 Jahren eigentlich die 4-Tage-Woche eingeführt, zum 01.01.2024, also jetzt knapp 2 Jahre.
Warum haben Sie das gemacht?
Ja, grundsätzlich, da bin ich auch erst dazugestoßen, da kann der Hendrik Schuldebeeren wohl mehr zusagen. Ne?
Also ich sag mal so, es gab mehrere Gründe, ganz einfach. Also ein Grund war, ja, also die Anforderung der Mitarbeiter war halt da. Man sagt ja heute immer so schön neudeutsch Work-Life-Balance. Dass halt die Mitarbeiter auch die Forderung gestellt haben, ja, können wir nicht vielleicht mal über andere Arbeitszeitmodelle nachdenken, sprechen? Da haben wir gesagt, ja, klar, müssen wir tun. Wir müssen uns ja auch mit der Zeit mitbewegen. Das war so ein wesentlicher Grund. Für mich war auch ein wesentlicher Grund dieser Freitag, der klassische Freitag, den wir heute so haben, wo, ja, eigentlich kann man sagen, in Deutschland um 12 Uhr der Hammer fällt und keiner ist mehr da. So, das war ein Grund mit. Und diese ganzen Punkte, die wir dann so hatten, haben wir dann mit unseren Mitarbeitern diskutiert. Und dann haben wir in den unterschiedlichen Abteilungen Arbeitsgruppen gemacht durch die Mitarbeiter. Also die Mitarbeiter haben in den Abteilungen einen Sprecher mit einer Arbeitsgruppe gewählt, die sich dann... Ja, ich sag mal, alle 8 Wochen getroffen haben und diese Punkte zusammengetragen haben, wie Sie das sehen, ob man eine 4-Tage-Woche macht oder nicht. Dann haben wir eine Betriebsversammlung gemacht, haben das Ganze diskutiert und dann haben wir eine gemeinschaftliche Abstimmung gemacht und die Abstimmung hatte dann zur Folge, dass wir zu 85% für Ja, 4-Tage-Woche gestimmt haben in der Allgemeinheit. Mhm. Und so war dann der Entschluss da, dass wir gesagt haben, ja, wenn alle das halt so sehen und wollen, dann versuchen wir das. Und wir haben dann von der Umsetzung haben wir dann das so vereinbart, dass wir das dann ab 1. Januar dann in dem Jahr 24 starten und dann ein halbes Jahr erstmal als Testphase anlaufen lassen. Wir haben gesagt, wir möchten es probieren, weil man hat halt wenig Erfahrung gehabt von anderen Unternehmungen. Gerade im Handwerk war es halt noch nicht so verbreitet und wir sind dann losgelaufen. Ja, und haben über die 2 Jahre, die wir jetzt hinter uns haben, sehr viel Erfahrungen gemacht, sowohl negativ als auch positiv.
Wie ist das? Also ich muss aber in Vanderkamp fragen. Ja. Sie müssen das ja jetzt alle irgendwie in Zahlen reiten. Also erstmal gibt es sicher ein anderes Arbeitszeitmodell. Arbeiten die jetzt an 4 Tagen länger als vorher an den 5 Tagen oder?
Ja. Genau, grundsätzlich ist das so. Also die Arbeitszeit sind 36 Stunden in der Woche an 4 Tagen mit 1 Stunde Pause. Also man ist in der Regel von 7 bis 17 Uhr da. Mhm. Das ist vor allem noch das Arbeitszeitmodell für die Kolleginnen und Kollegen, die draußen vor Ort sind. Klappt das auch extrem gut. Uns war aber wichtig, oder auch den Kollegen war damals wichtig zu sagen, man hat nicht einen festen Tag in der Woche, der frei ist, also immer der Freitag oder immer der Montag oder sonst was, sondern es ist das Modell gewählt worden, dass man in der einen Woche den Freitag frei hat, dann hat man Samstag, Sonntag frei, Montag frei, dann hat man Dienstag bis Freitag wieder, kurzes Wochenende. Also in der Grafschaft gibt es ja kurz lang auf Schützenfesten und so ist es dann auch da so ein Stück weit eigentlich.
Es gibt aber auch Arbeitszeitmodelle, da ist der Freitag, wo der Hammer um 12 fällt, ist dann der Donnerstag, wo der Hammer um 12 fällt.
Das ist natürlich ein Thema, was nicht passieren darf. Ne? Also der Donnerstag ist ein vollwertiger Arbeitstag, aber auch der Freitag ist ein vollwertiger Arbeitstag. Und das ist auch ein Punkt, wo man sich, glaube ich, auch gedanklich ein Stück weit umstellen musste, weil sonst hat man doch Freitagnachmittag oftmals ja Termine irgendwie vereinbart. Das ist, wenn man Freitag einen Arbeitstag hatte in der 4-Tage-Woche, dann nicht möglich. Da war genauso bis 17 Uhr Anwesenheit und Arbeit erforderlich wie auf dem Dienstag oder Mittwoch. Mhm. Ja. Führte aber auch im Umdenken bei eines jeden Einzelnen. Das war auch nicht ganz einfach. Also es kamen die spannendsten Problematiken auf, von ich trinke freitags immer nachmittags Kaffee mit jemandem, das kann ich nicht absagen, bisschen Kinder zum Sport bringen, etc. pp. Und von daher ist das schon eine Herausforderung gewesen. Mhm. War auch ein Grund mit, warum viele Kollegen auch für sich entschieden haben, nein, ich möchte wieder in das 5-Tage-Modell gehen. Vor allem im Büro, da war eigentlich das Grundsatzproblem, dass sich die ganzen Besprechungen immer auf den Dienstag, Mittwoch, Donnerstag mittlerweile verlagert haben, weil montags, freitags nur die halbe Mannschaft da war. und das teilweise gar nicht aufrechtzuerhalten waren. Und dann kamen wir operativ gar nicht mehr an die Arbeit. Und darum ist es im Büro, deswegen auch vorhin Jein, ein Stück weit zurückgedreht. Da ist wieder 5 Tage die Woche Arbeit.
Aber so unterm Strich, wenn ich Sie beide so jetzt verstanden habe, machen Sie ganz positive Erfahrungen mit dieser Flexibilisierung.
Ja, weil wir jetzt eigentlich, kann man sagen, sehr flexibel für die Mitarbeiter unterwegs sind. Und wir für uns, glaube ich, sagen zu können, haben jetzt ein Modell gefunden, wo wir gut damit arbeiten können. Weil vielleicht auch noch ein ganz wesentlicher Punkt für uns war auch das, was Sie ja gerade auch nochmal so gesagt haben, wenn man dann vorher bis freitags mittags, dann macht man jetzt nur noch bis donnerstags mittags. Und genau das war ein Punkt, den wir ausschließen wollten. Und wir wollten das Zeitfenster für unsere Kunden nicht kleiner machen, sondern im umgekehrten Falle, sondern sogar größer machen. Und das hat in Endkonsequenz ja jetzt auch dazu geführt, dass wir draußen unseren Kunden von montags morgens 7 Uhr bis freitags abends 17 Uhr ja in der Zeit auch vernünftig bedienen. Die Handwerker sind draußen unterwegs und ja, wir lassen sie halt nur zeitversetzt laufen. Die eine halbe Mannschaft fängt halt montags an, die andere halbe fängt dann dienstags an und arbeitet bis freitags und dafür effektiv 9 Stunden Arbeitszeit am Tag. Und das hat letztendlich im Umkehrschluss auch wirtschaftlich da für uns den Vorteil, dass wir an dem Freitag, ja, ich sage immer, so einen halben Tag da nicht nur ja rumlaufen und nicht effektiv arbeiten, sondern der ist jetzt weg, der halbe Tag. Den haben wir nicht mehr bei uns im Unternehmen. Wir also, arbeiten nur noch 9-Stunden-Tage bei uns.
So, es gibt ja einige Firmen, ich beobachte das manchmal so auf Baustellen, da wird also freitags eigentlich gar nicht mehr richtig gearbeitet, da wird nur aufgeräumt.
Ja,
ne?
Genau.
Und
ja,
das
genau.
kann man ja bis 12 Uhr hinziehen.
Richtig. Ne? Aber das ist ja auch in der Tat so. Also wenn man sich das so betrachtet, ja, jetzt nicht negativ, aber es war ja wirklich so, die Leute kommen morgens irgendwann um 7 Uhr an, ja, die packen sich die Materialien, die fahren zur Baustelle, dann, ja, wenn die auf der Baustelle sind, ist es 8:30, 9 Uhr, dann wird gefrühstückt. So, dann wird nochmal ein bisschen geguckt, was müssen wir dann noch machen. Und ab 11 Uhr fängt das Gleiche wieder retour an und dann fahren die um 1 Uhr auf dem Hof und um 2 Uhr sind die weg.
Ja.
Also freitags ist null passiert. So, und das haben wir jetzt durch dieses Modell, was wir jetzt gefunden haben, ist das nicht mehr bei uns. Also wir arbeiten wirklich effektiv jeden Tag 9 Stunden. Und das hat einen großen Vorteil aus meiner Sicht.
Nun sind Sie ja trotz der Größe, die Sie inzwischen erreicht haben und ja auch eine Unternehmensgruppe eigentlich sind, sind Sie ja Handwerksbetrieb im Grunde. Und haben Sie jetzt auch ein Mitarbeiterproblem, also in dem Sinne, dass Sie keine Fachkräfte finden, dass Sie die Stellen nicht besetzen können?
Ja, absolut. Also das Facharbeiterthema haben viele Unternehmen nicht exklusiv, auch uns trifft das. Leider, man muss auch sagen, ist ja in der Vergangenheit auch ja im Handwerk eher schlechter geredet worden als positiver. Das dreht sich aber, glaube ich, gerade ein Stück weit wieder. Wir haben extrem viele Auszubildende. Mitte 20 sind wir aktuell. Auch das war ein Punkt der 4-Tage-Woche. Da haben wir extrem viele Auszubildende durchgewonnen, muss man auch klar sagen. Und dadurch, dass wir einfach so eine große Bandbreite an Themen anbieten, haben wir zumindest ausbildungsseitig aktuell keine Probleme, diese Stellen vernünftig zu besetzen.
Ja. Sie sagten ja eben, also vielleicht so ein schlechtes Image des Handwerks, das mag mal so gewesen sein, aber alleine aufgrund Ihres Angebotsspektrums stelle ich mir vor, dass Sie doch ziemlich anspruchsvolle Arbeit da verlangen von Ihren Mitarbeitenden.
Absolut, absolut.
Also auch die Kenntnisse, die ein Elektriker hatte, die waren sicherlich vor 20, 30 Jahren nicht so gefordert, wie das, was man heute können muss.
Die Technik entwickelt sich ja weiter und in 20 Jahren wird das, was heute gemacht wird, vielleicht veraltet sein.
Bestimmt.
Ne? Und von daher sind wir einfach bestrebt daran, die Mitarbeiter in der Firma weiterzubilden, ne? Dass wir das Know-how in der Firma behalten und dementsprechend auch die Großprojekte dadurch vernünftig technisch bedienen können.
Also nun bin ich ja nur absoluter Laie. Bei Strom weiß ich nur, es gibt 2 Drähte und man darf nicht beide gleichzeitig anfassen. Aber ja, aber es ist ja heute so, selbst im simplen Einfamilienhaus wird ja nicht mehr der Draht von A nach B gespannt und dann brennt die Birne, sondern da gibt's diese Bustechnik und was weiß ich alle. Also man hat auch schon ziemlich viel mit IT zu tun und das wird ja stärker werden. Ich weiß nicht, ob Sie auch schon mit künstlicher Intelligenz arbeiten. Und ein anderes Thema ist ja noch, was Sie eben so schön geschildert haben, Herr van der Herr Schulte-Berndt, dieses Vermischen verschiedener Gewerke, da ist mir gleich das Stichwort BIM eingefallen. Also dass Baustellen digital geplant und durchgezogen werden. Das sind ja alles Dinge, die mit denen Sie sich auch beschäftigen müssen, oder?
Ja, sicher. Also das tun wir jeden Tag.
Mhm.
Vielleicht nochmal eben so auf den klassischen Elektriker. Ich glaube, dass die Anforderung an den Berufen eine viel andere ist ja heute wie vor 10, 20 Jahren. Und ich glaube, dass deswegen haben sich auch das Berufsbild des Elektrikers hat sich ja auch sehr spezifiziert, dass sie ja heute viel intensiver in Fachbereichen ausbilden.
Ja.
Und das Problem ist einfach, was Sie ja gerade so angesprochen, selbst im Einfamilienhaus, da haben Sie von der Bustechnik bis zur klassischen Elektroinstallation eine Bandbreite. Ja, ob es jetzt die KNX-Programmierung ist, ob es das Datennetzwerk ist, all diese Dinge. Und ich glaube, dazu müssen Sie, um zukünftig auch vernünftig existieren zu können, eine angemessene Betriebsgröße einfach haben, weil Sie haben nicht mehr einfach den klassischen Elektriker, der Ihnen jetzt das Bussystem bis zur Starkstrominstallation dort einbauen kann.
Ja, und wenn dann auch noch eine Photovoltaikanlage ans Dach kommt,
genau,
und eine Wärmepumpe.
Ja, genau. Und wenn Sie alleine bei uns im Unternehmen gucken, alleine bei uns jetzt im Elektrobereich, haben wir alleine 3, 4 fachspezifische Arbeitsgruppen bei uns. Also es gibt eine Gruppe, die machen nur Schwachstrom bei uns. Also nur Brandmelde, nur Einbruchmelde, Videoüberwachung, elektroakustische Anlagen, all diese Dinge. Dann gibt es bei uns halt nur welche, die machen nur Starkstrom. Dann gibt es welche, die machen nur das klassische, die Infrastruktur für das Datennetzwerk. Also nicht das aktive Netz, sondern nur das passive Netz. Und all diese Dinge. Und Sie können mir glauben, Sie brauchen auch den normalen Elektriker nicht mehr in dieses klassische Datennetzwerk reinschicken. Das funktioniert nicht. Da passieren viel zu viele Fehler.
Mhm.
Und Sie müssen sich einfach in der Firma so breit aufstellen. Deswegen brauchen Sie auch eine bestimmte Betriebsgröße, um diese Berufsbilder einfach abdecken zu können.
Mhm.
Und das, glaube ich, wird für die Zukunft für kleine Unternehmen sehr schwierig werden.
Mhm. Ja, kleine Unternehmen gibt es nicht mehr oder werden es bald vielleicht nicht mehr geben. Betriebsgröße, haben Sie gesagt, jetzt haben Sie Ihr Leben damit verbracht, aus einem kleinen Betrieb so ein leistungsfähiges und auch breit aufgestelltes Elektrounternehmen zu machen. Und jetzt sagen Sie, irgendwann muss ich auch mal ausscheiden.
Ja, genau.
Ist das nicht ein bisschen früh?
Also ich glaube, den Zeitpunkt muss jeder für sich selber irgendwie finden und festlegen. Aber ich glaube, ganz wichtig ist, dass Sie sich frühzeitig dazu Gedanken machen und die Umsetzung frühzeitig anstoßen.
Mhm.
Weil das merken wir im Unternehmen auch mit diesen Schritten, die wir vollzogen haben, auch in der Geschäftsführung und auch in der Übergabe. Also so früher, als der Herr Van der Kamp noch nicht bei uns im Unternehmen war, habe ich ja klassisch die Finanzen bei uns im Unternehmen geleitet und gemacht. Und das war auch für mich jetzt wieder eine völlig positive Erfahrung. Also ich glaube, sagen zu dürfen, ich habe es vielleicht nicht ganz so schlecht gemacht und hingekriegt, bis der Herr Van der Kamp zu uns gekommen ist.
Glaube ich auch nicht.
Ich werte das mal als Zustimmung.
Ja, absolut. ich hatte meine Mechanismen auch eingebaut im Unternehmen, die funktioniert und gegriffen haben. Und der Van der Kamp ist dazugekommen und hat ja seinen Spirit als Kaufmann und Banker mitgebracht und bestimmte Dinge nochmal aus einer anderen Perspektive beleuchtet, wo ich als klassischer Handwerker, Elektromeister vielleicht nicht ganz so vielleicht in der Tiefe drin war. Und das muss man sagen, das hat uns beide auch nochmal wieder ein Stück weit auch befruchtet, dass es so viel gute, positive Synergien gibt letztendlich. Ja, und ich ihm die Dinge übergeben habe und er seinen Anteil und wir so in Zusammenarbeit jetzt, glaube ich, kann man sagen, wirklich eine gute Geschichte jetzt haben im Controlling, in Quartalszahlen und alles, dass wir da für ein Handwerksunternehmen, möchte ich sagen, wirklich top aktuell unterwegs sind und wir heute auf Knopfdruck Ihnen sagen könnten, wie die Unternehmenszahlen bei uns im Unternehmen aussehen.
Mhm. Total.
Herr Van der Kamp, ist der immer so entspannt?
Ja, tatsächlich. Ja, also seitdem er nur 3 Tage im Büro ist er noch entspannter geworden.
Also denn es ist ja so, gerade diese Handwerksbetriebe oder diese inhabergeführten Betriebe, da ist es ja so, da hat jemand ein Lebenswerk aufgebaut. Ja. Und da hat er ganz viel für getan und hat auch gesehen, ich habe Erfolg, hat vielleicht auch mal irgendwo einen Rückschlag erlitten, aber hat im letzten Endes, wenn er nach 30 Jahren Bilanz zieht, hat er gedacht, ich habe ein kleines Ding übernommen, das vielleicht auch nicht so toll war und habe ein großes Ding jetzt daraus gemacht. Und jetzt kommt der Punkt, wo man sagt, jetzt musst du aber mal loslassen, jetzt musst du mal sehen, dass da jemand weiterkommt nach mir. Das ist ja die klassische Nachfolgediskussion, die in kleinen und großen Betrieben im Moment Land auf Land abgeführt wird. Und wir erleben immer wieder, dass gerade diese Leute, die das selber aufgebaut haben, als ganz, ganz schlecht loslassen können.
Das ist ja auch ein Grundsatzproblem in Deutschland meist erachtens. Ja. Ne? Also ja. wenn wir, also man muss ja da echt eine Lanze für brechen, wenn Herr Schulte-Behrendt da nicht so weitsichtig grundsätzlich jetzt seit Jahren gewesen wäre, hätte man ja auch irgendwann ein Problem gekriegt, da Nachfolger zu finden, weil ganz, ganz viele Unternehmen verschwinden vom Markt, nicht weil sie nicht gut laufen, sondern einfach, weil es nicht früh genug eine Nachfolgeregelung gibt, keine Perspektive für die Mitarbeiter oder auch Mitarbeiter, die kein Risiko eingehen wollen. Ich meine, bei allem Positiven muss man ja auch sagen, man hat ja auch ein Risiko.
Ne? Na klar.
Und ich glaube, da braucht man mutige Menschen in ganz Deutschland und die das Schiff hier vorantreiben. Und einer davon war Hendrik von vor, ich weiß nicht, 30 Jahren. Und so muss es halt weiterlaufen, weil ohne, nur so wird es auch die Wirtschaft ankurbeln.
Aber das scheint ja in Ihrem Unternehmen wirklich zu glücken. Also noch sind Sie ja da, Sie scheinen ja nicht morgen aus. Ne? Aber Sie haben ja doch sehr frühzeitig, sind wir wieder bei den 6 Geschäftsführern, die einzelnen Aufgabenbereiche sozusagen verselbstständigt. Jeder weiß, ich bin für diesen und für jeden Sektor zuständig.
Ja, also auch der Gedanke, dass der Tim zu uns gekommen ist, also das war ein entscheidender Grund für uns, den ich auch mit den beiden Kollegen auch erst diskutieren musste. Also ich habe so gesehen, weil wir ja alle aus der fachlichen Seite kommen, wir sind alle ja ausgebildete Elektromeister und Ingenieure und wissen Sie, wenn Sie so ein Unternehmen, ja, ich sag mal so, in unserer Größe dann leiten und führen, dann haben Sie ja nicht nur mit fachlichen Themen zu tun, sondern mit sehr viel administrativen Dingen, mit Personal, mit kaufmännischen Themen. Und ja, die rauben Ihnen ja einfach mindestens 50-60% Ihrer eigentlichen Arbeitszeit, wo Sie fachlich unterwegs sind. So. Und ich glaube, sagen zu dürfen, wir haben dann ein sehr, sehr, sehr kompetentes Team bei uns im Hause und ich habe dann irgendwann die anderen zusammengetrommelt und habe gesagt, wir verlieren zu viel PS auf der Straße. Ja, wir spielen unsere Kompetenzen nicht aus, weil wir nur noch im Büro sitzen und uns mit Themen beschäftigen, die wir eigentlich gar nicht, ja, ich sag mal so in Anführungsstrichen, machen wollen, aber müssen, weil es dazugehört. So, und da war der Punkt, wo ich gesagt habe, wir müssen uns nochmal so ein bisschen anders aufstellen, damit wir alle wieder einen Schritt zurück machen können und dem Kunden unsere Fähigkeiten mehr auch anbieten können und zur Verfügung stellen können. Und da brauchen wir jemanden, der hier, sag ich mal, uns kaufmännisch dann, ja, ich sag mal, das Know-how und das Feedback mitbringt. Und ja, wie das dann manchmal so im Leben läuft, haben wir uns über, ja, letztendlich auch über eine Geschäftsverbindung und über den Fußball kennengelernt. Und ja, dann mal beim Kaffee überlegt, ob das nicht vielleicht der richtige Schritt wäre, dass der Tim zu uns kommt. Ja, und so haben wir das dann in der Gesamtheit beschlossen und jetzt haben wir die internen Arbeitsfelder ein bisschen neu ausgerichtet, aufgeteilt und das merkt man auch schon, ja, kann man eigentlich sagen, so jetzt in den letzten anderthalb Jahren auch schon wiederum in der Zahlenwelt, es spiegelt sich einfach anders wieder, dass man effektiver unterwegs ist, dass man seine Fähigkeiten wieder mehr konzentriert und bündelt und dem Kunden zur Verfügung stellt.
Aber das könnte man ja auch alles unter dem Oberbegriff, sagen wir mal, optimierte Unternehmensführung erstmal laufen lassen. Das ist ja noch nicht Nachfolgeregelung.
Nee, aber ein Stück weit gehört es ja auch zusammen, weil, ja, ich sag mal so, diese Schritte für mich, ja, in meinen Überlegungen griffen die auch ein Stück weit ineinander über. Und ja, ich glaube, das haben wir so dann an der Stelle auch gut gelöst, weil auch so in der Altersstruktur, ja, ich bin jetzt, würde ich sagen, in der Regel der Älteste. Und dann haben wir eigentlich so, ja, muss man sagen, immer so 10 Jahre Abstand in den einzelnen Personen, dass man da so eine Struktur hat. Wenn jetzt mal einer, so ich werde jetzt wahrscheinlich ja irgendwann mal der Zeitpunkt da sein, dass ich der Erste bin, der altersbedingt dann aus dem Unternehmen ausscheidet. Dann wird irgendwann so der Ingo Hensel als Nächster irgendwann folgen. Und Sie haben nicht da jetzt 5 oder 3 tragende Personen im Unternehmen, die dann gleichzeitig, sag ich mal, aus dem Grund aus dem Unternehmen ausscheiden. Und so werden Sie jetzt immer in Zukunft so einen gleitenden Wechsel haben, dass das eigentlich im Unternehmen nicht in der Art spürbar sein sollte, wenn dann einer das Unternehmen verlässt. Ja. Und das war in der Gesamtkonstellation sicherlich da der Gedanke mit, dass man es so aufstellt.
Gleichzeitig war es für mich auch ein entscheidendes Kriterium, überhaupt zu Rönne zu kommen, weil ich als Kaufmann kann ein technisch geprägtes Unternehmen so gar nicht leiden alleine. Mhm. Das ist nicht machbar. Mhm. Und wir haben unglaublich technisches Know-how von den Kollegen dort. Und wenn die nicht da wären, würde ich alleine Schiffbruch erleiden. Also wäre nicht machbar. Von daher war das auch ein ganz wichtiges Thema, wie sieht es überhaupt aus dann?
Sie sind 38 Jahre alt und sind jetzt in diesem Quartett der, das haben wir noch gar nicht erklärt, die 6 Geschäftsführer teilen sich so auf, dass 4 bei der Mutter. Holding sind, bei der Mutter, und die beiden Töchter jeweils einen eigenständigen Geschäftsführer / Geschäftsführerin haben.
Korrekt.
Ja. Und diese 4 bei der Holding, die sind auch aufgeteilt auf die verschiedenen Fachbereiche. Sie sind der Kaufmann, dann gibt es einen Elektriker, einen Klimamann und einen neuer Energienmann, oder wie muss ich mir das da vorstellen?
Frau.
Ja, aber die ist ja bei der Tochtergesellschaft.
Ja, genau.
Aber die 4 bei der Holding, wie sind die denn aufgeteilt?
Die sind alle elektrolastig von der Ausbildung her.
Ja.
Und wie gesagt, und so.
Und die sind auch alle Teilhaber.
Ja, also auch in den Unter-GmbHs, also in der KKL und in der NEK, sind auch die Geschäftsführer zu einem Prozentsatz am Unternehmen beteiligt.
Also ist das auch so, dass Sie nicht irgendwann sagen, ich verkaufe jetzt das ganze Unternehmen an jemand X, sondern Sie haben schon im Grunde die Teilhaber, die dann irgendwann alle zusammen oder jeder einzeln ihre Anteile übernehmen können.
Ja.
Ja, ich habe das so verstanden. Sie wollen ja auch nicht morgen ausscheiden. Das soll ja schon noch ein bisschen dauern, nicht? Aber Sie haben das sehr langfristig strategisch vorbereitet.
Ja, das ist so.
Ja, 15 Jahre hast du gesagt.
Ja, also über 15 Jahre beschäftige ich mich eigentlich wirklich damit. Also das ist nicht, also das ist schon eine lange Zeit.
Da gehören Sie zu den ganz wenigen, gerade in diesem Handwerksbereich. Nicht? Also ich habe es ja gerade schon mal gesagt, viele, die das aufgebaut haben, die sozusagen ein eigenes Kind da erzogen haben, die trennen sich dann ganz schwer davon. Fällt Ihnen das nicht schwer?
Doch. Das fällt mir schwer. Aber das gehört ja auch dazu im Leben. Also irgendwann kommen, Sie müssen ja auch irgendwann mal wieder ein bisschen loslassen. Und
Motorrad fahren.
Zum Beispiel. So. Und wichtig, glaube ich, ist es auch an der Stelle wiederum, also das war mir ganz, ganz, ganz oberstes Gebot in den Dingen, dass es mit den Leuten, wo ich eng zusammenarbeite, dass es menschlich erstmal als Grundvoraussetzung matcht und passt. Und dann ist das sicherlich ein Thema, was jetzt gerade, das Loslassen ist ein Thema. Und fürs Loslassen gehört auch ganz, ganz viel Vertrauen. Und wenn Sie dieses Vertrauen, also diese Vertrauensbasis untereinander nicht haben, fällt auch das Loslassen schwer. Und da habe ich Gott sei Dank die glückliche Situation, dass ich mich in einem Kreis bewege, wo wir, ich will fast sagen, uns blind gegenseitig vertrauen. Und deswegen läuft das auch eigentlich so gut, wie es läuft in der Übergabe gerade. Und ich freue mich immer jeden Morgen, wenn ich zur Firma fahre, dass ich das Gefühl habe, dass die anderen es auch gerne noch sehen, dass ich zur Firma komme. Und
kommt der immer noch mit so einem roten Hobel da angefahren?
Mit dem roten Hobel nicht. Nein. Nee, ist grau oder grau-grün.
Ehrlich?
Ja.
Ich dachte, die gäbe es nur in Rot.
Ja, gut, aber
wir müssen das aufklären. Sie sind begeisterter Motorradfahrer. Auch, ne? Ja, so, und die Marke, die Sie fahren, die ist normalerweise nicht Ferrari-rot, aber rot.
Sollte so sein. Aber die fährt man ja doch lieber dann privat und nicht während der Arbeitszeit.
Ja, okay, ja. Okay, ja. Ja. Kleiner Exkurs ins Private.
Ja, genau.
Gut, die Firma Rönne Technik sieht also, klingt für mich so, als ob die gut aufgestellt wäre und als ob die Zukunft in einigermaßen vorhersehbaren, positiven Bahnen verläuft. Trotzdem ist ja nun nicht so, dass Sie morgen ausscheiden wollen. Haben Sie da auch schon einen Zeithorizont oder ist das so für irgendwann mal?
Nee, also ich sag mal so, ich für mich habe erstmal festgelegt, dass ich doch jetzt, vielleicht ein bisschen weniger arbeite in der Woche. Das war so der erste Schritt. Aber durchaus, solange man gut zusammenarbeitet und es Spaß macht und einen erfüllt, auch mir durchaus noch vorstellen kann, noch etwas länger zu arbeiten. Weil es ist ja nun auch so, ich finde, in Deutschland wird die Arbeit immer so als so was Schlechtes irgendwie immer dargestellt. Also wenn die Leute über Arbeit reden, dann heißt das immer, morgen muss ich zu Maloche, das ist wieder ordentlich, muss wieder aufstehen. Ich sehe Arbeit als sehr, sehr positiv, weil Arbeit hat für mich Ja, also man hat sehr viel Erfolg in der Arbeit, man hat sehr viele soziale Komponente in der Arbeit, man hat sehr viele Freunde in der Arbeit und während der Arbeit. Und das hat ja sehr, sehr viel positive Dinge auch, die Arbeit. Also ich finde, man darf Arbeit nicht immer so als negatives Teil im Leben darstellen. Also ich finde, Arbeit ist für mich, hat einen ganz großen positiven Stellenwert in meinem Leben. Mhm. Und deswegen macht mir Spaß. Und ich möchte eigentlich sagen, solange es mir Spaß macht, möchte ich auch gerne noch lange arbeiten. Mhm. Aber vielleicht in der Form ein bisschen anders. Mhm. Weil es ja schon so übers Alter ja auch, ja, man ist vielleicht auch nicht mehr ganz so stressresistent, wie man mit 30 war, dass man dann vielleicht diese Dinge, ja, auf die jüngeren Leute im Unternehmen
verteilt. Das übernimmt dann alles Herr Van der Kamp. Der ist stressresistent und der hat noch ein paar Jahre erfolgreicher, freudiger Arbeit vor sich.
Das hoffe ich.
Ich gehe doch davon aus, dass Sie das auch als, sagen wir mal, Langfristengagement jetzt ansehen.
Ja, absolut. Mhm. Ja, also das hat man sich zu verschrieben und da gehe ich stark von aus, dass das so ist, ja.
Und wie sehen Sie denn die Zukunft des Unternehmens? Wie im Moment haben wir ja konjunkturell mit den Rahmenbedingungen der deutschen Wirtschaft nicht so ganz viel Grund zur Freude. Wie sehen Sie denn so die aktuelle Situation? Passt es? Haben Sie noch Aufträge auf dem Tisch liegen? Ja. Oder?
Wir sehen das Ganze total positiv. Also wir haben sicherlich ein anspruchsvolles Jahr 2025 hinter uns, gucken aber gerade in das Jahr 26, 27 fortfolgende, sehr, sehr positiv in die Zukunft. Wir glauben nach wie vor an diese Regierung, dass ein paar Milliardenprogramme auf den Markt geschmissen werden, die die Wirtschaft ankurbeln. Mhm. In Deutschland steckt viel Know-how, es wird viel gebaut. Die Anfragebereitschaft ist sehr hoch. Und von der Warte her, glaube ich, geht es am Ende nicht darum, ist die Arbeit da, sondern wer hat die Leute, um die Arbeit auszuführen. Und da setzen wir an und da glauben wir dran, dass das sehr positiv ist.
Das war ein sehr schönes Schlusswort. Ja, meine Damen und Herren, wir sind schon wieder am Ende unseres Gesprächs. Also vielen Dank an meine beiden Gesprächspartner, Tim Van der Kamp und Henrik Schulte-Berndt. Das war spannend zu erfahren, was in einem mittelständischen Betrieb so los ist, wie man sich so auf die Zukunft vorbereitet, die ja auch eigentlich schon der Gegenwart ist. Also vielen Dank nochmal. Vielen Dank auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann folgen Sie Chefsachen gerne in Ihrer Podcast-App. Neue Episoden erscheinen etwa alle 4 Wochen auf GN Online und überall dort, wo es Podcasts zu hören gibt. Hören Sie gerne wieder rein bei Chefsachen und damit tschüss, bis zum nächsten Mal, Ihr Rolf Masseling.
Das war Chefsachen, der Wirtschaftspodcast der Grafschafter Nachrichten und der Wirtschaftsvereinigung Grafschaft Bentheim. Neue Folgen finden Sie überall da, wo es Podcasts gibt. Interessante Geschichten und Reportagen aus der Region lesen Sie auch im Magazin GN Insider Wirtschaft.